Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich einen Begriff in den Mittelpunkt stehen, der auch im 20. Jahrhundert immer noch für Verwirrung sorgt, dazu angetan ist, aufgeschlossene Menschen in zwei Lager zu spalten, in Gegner und Sympathisanten. Es geht um die Freimaurerei. Widersprüchliche Vorstellungen verknüpfen sich mit diesem Begriff. Einerseits hier dunkle Machenschaften einer konspirativen Geheimgesellschaft, Gottesleugner, Teufelsanbeter gar, oder dort Fackelträger eines humanitären Ideals, eine weltweite Bruderschaft, deren Grundprinzipien Toleranz und Nächstenliebe dem Menschen zu einer höheren Entwicklungsstufe verhelfen sollen. Was trifft davon zu? Weder ist die Freimaurerei ein atheistischer Philosophenverein von Weltverbesserern, noch ein skrupelloser Geheimbund mit amoralischen Praktiken, der an den Fundamenten der jeweiligen Gesellschaftsordnung rüttelt. Das Geheimnis der Freimaurerei kann nicht erklärt werden, der Einzelne muss Freimaurerei erleben, Symbole und Rituale müssen in ihrer sinnlichen Bedeutung erkannt werden, um auf Dauer zu wirken, Humanität und Toleranz sollen die Lebenshaltung der Maurer bestimmen, so heißt es in dem Buch von Alexander Giese, Die Freimaurer. Und wir wollen heute in dieser Sendung ein bisschen Geheimnisse lüften aus der Freimaurerei und ich freue mich, dass ich heute Gäste im Studio begrüßen kann, die Gäste der Erfurter Freimaurerloge Alpha Ori. Und zwar den jetzigen Meister vom Stuhl, der Freimaurerloge Dr. Jürgen Siefert, Herrn Unbehauen und Herrn Pfaff.
Genau.
Schön, dass Sie da sind. Ja. Und wir haben also jetzt viel vor. Einiges habe ich gesagt. Es gibt ja eine Unmenge Literatur zu den Freimaurern. Aber vielleicht fangen wir mal bei den Freimaurern an. Hier in Erfurt, Alpha Ori hat ein bewegtes Schicksal hinter sich, ist zweimal gegründet worden. Und vielleicht können Sie da einfach mal sagen, wie es nach der Wende hier losging mit der Freimaurerei, denn bis in der DDR war Freimaurerei nicht möglich. Wollen wir das mal so sagen?
Ja, so kann man das stehen lassen. Es gab auch keine Freimaurerei in dem Sinne. Mhm. So, und nach der Wende war es dann eigentlich so, dass die Partnerstadt Mainz, die eine sehr alte und auch traditionsreiche Loge hat, und auch ein sehr angenehmes Logenhaus, dann der Meinung war, wir müssen mal nach Erfurt und müssen mal gucken, ob denn in der Landeshauptstadt Thüringens nicht auch ein Nährboden da ist, um dort eine neue Freimaurerloge zu gründen. Und daraufhin ist man dann hier nach Erfurt und hat dann auch mit diversen Leuten, die unter anderem auch im sozialen Bereich hier in der Stadt tätig waren, Kontakt aufgenommen und hat dann auch sich engagiert im sozialen Bereich, hat hier Projekte unterstützt und hat damit auch eine Verbindung aufgebaut, die dann dazu führte, dass die ersten Erfurter dann in Mainz Mitglied wurden in der Loge, mit dem Ziel, dann später mal, wenn in Erfurt eine Loge gegründet wird, dann dort federführend mit tätig zu sein.
Für die Gründung einer Loge braucht man 7 Meister. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Und dann muss für das Leben der Loge, muss auch in den 3 Ebenen Meister, Geselle, Lehrling, müssen Leute vorhanden sein. Das ist so.
Richtig, das ist richtig, ja. Und wie eben gesagt wurde, müssen es mindestens 7 Meister sein, damit die Arbeiten so durchgeführt werden können, wie das beabsichtigt ist. Das Ritual zum Beispiel.
Und diese 7 Meister müssen natürlich erstmal gefunden werden. Und wie ist das? Man wird ja nicht, wenn man einfach in die Loge eintritt, man wird ja nicht gleich zum Meister. Können Sie das kurz erklären?
Ja, gerne. Mit der Aufnahme in die Freimaurerloge fängt man als Lehrling an.
Man kann sich das wirklich vorstellen wie in einem Handwerkerberuf, wie es heute noch in jedem Beruf, in jedem Betrieb gang und gäbe ist, dass man also lernt, sich in der neuen Umgebung zu bewegen. Im Betrieb lerne ich, mit Maschinen und Werkzeugen umzugehen, und in der Freimaurerei, in der Loge, bekomme ich beigebracht, mit den Symbolen umzugehen, was die Freimaurerei ausmacht, was von mir als Freimaurerbruder erwartet wird. Das ist der Werdegang.
Und da gibt es also die überlieferten Rituale, das Behauen eines rauen Steines, ja, dass ein rauer Stein geglättet wird, gefügt wird, um sich im Sinne jetzt der Menschen auch in die Menschengemeinschaft als positiver Mensch einzubringen.
Ja, in vielen Lehrbetrieben, ich ziehe mal ganz gerne die Kurve über meine eigene Lehre, die ich mal hatte, fängt man ganz früh an mit ganz primitiven, einfachen Sachen. Bei uns war das, wir haben ein Stück Eisen hingelegt bekommen, feilt jetzt hier draußen mal einen Schlüssel. Das hat zwar jetzt primär nichts mit Freimaurerei zu tun, aber man hat diese grundlegenden Handwerksvorgänge dabei kennengelernt. Ich habe Blasen an Händen gehabt und was nicht alles, bis man gelernt hat, seinen Körper achterhaft einzurichten, ganz einfache, grundlegende Sachen durchzuführen. In der Freimaurerloge oder bei den alten Steinmetzen war das zum Beispiel das Behauen eines völlig unförmigen Steins, um daraus einen Quader zu machen. Heute noch habe ich mir sagen lassen, Steinmetz betrieben ist eine Lehrlingsaufgabe, eine raue Oberfläche zu kletten. Nicht mehr den kompletten Würfel draus zu machen, aber wie fange ich an, für einen völlig unförmigen Stein eine glatte Oberfläche hinzubekommen? Symbolisch ist das so zu verstehen, um eine Mauer zu bauen, kann ich keine rauen Steine nehmen, die Mauer wieder zusammenfallen, sondern ich will ein schönes, großes Gebäude bauen, idealerweise ein Dom, wenn man von den alten Steinmetzen ausgeht, ein Dombaumeistern. Also brauche ich Steine, die gleichmäßig geformt sind. Und hier ist da jeder Bruder angehalten, jeder, nicht nur die Lehrlinge, sich selbst so zu formen, dass er in einen gesellschaftlichen Idealbau einen guten Platz findet.
Das ist also eine hohe Aufgabe. Nun ist aber diese Lehrzeit und auch die Gesellenzeit an bestimmte Aufgaben gebunden, nicht so sehr an bestimmte Zeitfrequenzen. Also nicht, dass ich muss 3 Jahre Lehrling sein, um Geselle zu werden, oder dann 4 Jahre Geselle, um Meister zu werden. So ist das nicht. Das sind Aufgaben, inhaltliche Aufgaben zu bewältigen.
Doch, es gibt auch eine Zeit, allerdings eine Minimalanforderung, dass das nicht übereilt wird, die ganze Sache, orientieren wir schon mindestens auf ein Jahr Zeit für den Grad, für den ersten Grad zum Beispiel. Es gibt in dem Sinne keine schriftliche Prüfungsaufgabe, so darf man sich das nicht vorstellen. Es ist schon wichtig, dass der neue Bruder, der ja in erster Linie mal ein Fremder war, bevor er zu uns gekommen ist, sich bei uns einfindet, sich wohlfühlt in der Bruderschaft, das ist ja eine Bruderschaft, kein reiner Verein, und das ist schon eine hohe Aufgabe, die ist gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, weshalb auch die Rate der Neuaufnahmen, so würde ich es mal nennen, gar nicht hoch sein kann, sondern wir geben uns da schon Mühe, dass jeder Bruder möglichst ein gutes Mitglied wird.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Der Begriff Freimaurerei sorgt nach wie vor für Verwirrung, auch heute noch. Und wir haben uns heute in der Sendung Stadtgespräch vorgenommen, ein bisschen Verwirrung zu entwirren. Und ich habe eingeladen Vertreter der Erfurter Freimaurerloge Alpha Ori. Und zwar sind das der jetzige Meister vom Stuhl, Dr. Jürgen Siefert, Tobias Pfaff und Herr Lutz Unbauen. Das ist also auch eine der wichtigen Aufgaben, Nachwuchs für die Bruderschaft zu gewinnen. Da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Wir haben ja erstens vor 2 Jahren oder schon mal eine Sendung gemacht. Es gab eine Ausstellung in der Bibliothek zu den Erfurter Freimaurern. Wie kommt man denn an die jungen Leute ran?
Ja, wie kommt man an die jungen Leute ran?
Oder müssen es überhaupt junge Leute sein?
Nein, überhaupt nicht. Wie kommt man an die zukünftigen Mitglieder, die sein könnten, ran? Also wir machen ja keine aktive Werbung, dass wir da irgendwo hingehen und sagen, kommt her zu uns, wir versuchen es mal miteinander. Nein, die Interessierten, die zu uns kommen, kommen meistens, ganz wenig durch Empfehlung, aber meistens über die Internetseite von uns auf die Freimacherei und schreiben dann entweder über die Großloge oder über unsere Loge eine Anfrage, wie könnte ich denn mal zu einer Veranstaltung zu Ihnen kommen, um dort zu hören, um was es nun genau geht bei der Freimacherei, ob es mich interessieren könnte. So kommen die meisten zu uns. Und dann gibt es dann Gästeabende, heißt halt bei uns, wo dann vorher ein Gespräch stattfindet. Es kann ja sein, dass einer sonst welche Vorstellungen hat, denen er frönen will. Gibt es ein Gespräch vorher, ob denn ungefähr die Ansichten gemeinsam auf einer Ebene sind. Und danach gibt es in aller Regel eine Einladung. Kommt ganz selten vor, dass man sagt, nee, wir sollten das lassen oder so. Gibt es ganz selten. Sodass praktisch die sogenannten Suchenden, bezeichnen wir so, die Gäste, eingeladen werden zum Gästeabend. Und in den Gästeabenden machen wir es meistens so, da wird ein sogenannter Impulsvortrag gehalten. Impulsvortrag heißt, es wird ein Thema angerissen, worüber wir uns unterhalten wollen. Das ist nicht irgendein Thema, sondern das sind philosophische Fragen, die Menschen bewegen. Sinn des Lebens und dergleichen. Und da sprechen wir darüber. Und man sieht ja, wie sich der Einzelne beschäftigt mit dem Thema, beziehungsweise ausdrücken kann, selber Vorstellungen hat, die dann auch korrigiert werden im Laufe der Gespräche. So geht da meistens ein Jahr hin, wo wir uns überlegen, wer wäre denn geeignet, aufgenommen zu werden.
Muss der Suchende diesen Vortrag halten?
Nein, nicht der Suchende. Ein Bruder von uns. Das könnte man natürlich auch machen, haben wir auch schon mal überlegt. Aber bisher haben wir bestimmte Themen für uns vorgegeben und einen sogenannten Impulsvortrag, der dauert kurz, 6-7 Minuten vielleicht, wo ein Thema angerissen wird, wo wir dann in die Tiefe gehen.
Dann muss man für die Hörerinnen und Hörer noch sagen, bei den Freimaurern ist es nicht gestattet, über Politik und Religion zu reden.
Das kann man so nicht sagen, nicht gestattet. Wir reißen das Thema nicht an. Da kommt eine interessante Frage. Wie machen Sie das denn? Wie schaffen Sie das?
Dass ja, hätte ich sowieso gefragt.
Ja, wir leben ja mitten in der Politik und sind da von berührt und auch müssen wir uns da entsprechend positionieren persönlich. Aber wir lassen das deshalb weg oder wir lassen das in der Art weg, indem wir die Themen, die wir vorgeben, eben nicht politischen Charakters lassen, sondern wir sprechen, wie ich es eben gesagt habe, über Sinn des Lebens, über philosophische Fragen, die uns selber persönlich, darum geht es ja eigentlich, weiterhelfen. Was nützt uns die Prozentzahl von der CDU und von der SPD und so weiter, wobei bei uns SPD, CDU-Mitglieder sind. Wir haben Atheisten, wir haben Christen, wir haben eigentlich alles bei uns. Also da gibt es überhaupt keine Streitereien. Es ist auch sinnlos, sich darüber in einer Freimaurerloge zu streiten. Und insofern kann man sagen, das wollen wir nicht, darüber reden wir auch am Anfang.
Also ist das eine parteiübergreifende Bruderschaft?
Es ist nicht so, dass wir uns überhaupt nicht mit Politik beschäftigen. Womit wir uns definitiv nicht beschäftigen, ist Parteipolitik. Wir fühlen uns nicht irgendeiner Partei verbunden, deren Programm wir hier verwirklichen wollen. Selbstverständlich unterhalten wir uns über Politik. Auch Flüchtlingsfrage und ähnliche Dinge sind Themen in der Freimaurerloge. Wir wären ja völlig weltfremd, wenn wir uns mit solchen Dingen nicht befassen würden. Und es sind auch Fragen da, ne, von den Brüdern. Und mitunter geht es auch mal darum, sich mal auszutauschen auf einem ganz anderen Niveau, nicht auf diesem Biertischniveau, wo man immer wieder dieselben Phrasen hört. Man möchte dann auch mal tiefgründig, nicht, und auch untersetzt. Und diese beiden Themen, nicht, Parteipolitik und Kirche, werden deshalb mehr oder weniger aus den Gesprächen und Diskussionen rauszuhalten, weil es dort immer wieder zu dogmatischen Ansichten kommt und die Diskussion dann sich so verhärtet und dann dazu führt, dass es mitunter eine Situation gibt, wo Frust zwischen den Brüdern entsteht. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ne?
Wo also auch das Thema Toleranz an den Rand geschoben wird.
Ja, richtig.
Oder in Frage gestellt wird. Ja. Wie ist das denn? Muss der sich dann outen, wenn er bei Ihnen aufgenommen wird? Muss er sagen, mein Name ist Richard Schäfer, gehöre der und der Partei an, ich bin römisch-katholisch oder protestantisch. Wie weit muss er da gehen?
Nein, das nicht. Ich will es mal ganz kurz in einen Satz beschreiben. Uns interessiert der Mensch, der kommt. Mhm. An sich gibt es da keine, wir stellen die Frage nicht. Wenn er uns das selber mitteilen möchte, kann er das gern tun. Also mich interessiert oder uns interessiert eigentlich nicht, in welcher Religion ist er beheimatet. Ist er überhaupt in irgendeiner Konfession drin? Ist er in einer Partei oder gar nicht? Natürlich gibt es ja, ungeschriebene Grenzen dessen, weil wir wollen ja laut den alten, noch immer gültigen Statuten von 1717 den freien Mann von gutem Ruf haben. Freier Mann in geistiger Hinsicht, wobei, ich glaube, das hat man das letzte Mal schon angedeutet, da fallen alle Extremisten und Fundamentalisten politischer und religiöser Art sofort raus, weil das ist aus unserer Sicht kein freier Mensch. Der beharrt auf seiner festen Meinung, macht keinen Sinn bei uns. Deswegen auch diese schon angedeutete längere Zeit als Gast, in der wir uns einfach gegenseitig kennenlernen wollen. Ja, wo wir auch merken wollen, das könnte passen. Wir wollen keine Uniformgeister haben, das wäre einschläfernd für eine Loge. Wir wollen schon den anderen Menschen, der sich einbringt, wie er ist, aber mit der Hoffnung, einen freien Menschen von gutem Ruf erwischt zu haben. Ich will es mal so nennen. Erwischt klingt, als würde man so wegfangen. Das auf keinen Fall. Das ist eine sehr passive Angelegenheit, nie eine aktive Werbung. Wir suchen auch keine Mitglieder in dem Sinne.
Jetzt hat Alpha Ori oder jetzt haben ja die Freimaurerlogen hier in Thüringen oder in Deutschland mit Hilfe des Internets, Sie haben es vorhin schon gesagt, ganz andere Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt auch ein hochinteressantes Freimaurer-Wiki, also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, die können da auf jeden Fall Grundlagen der Freimaurertätigkeit mitbekommen und auch einige Zeugnisse aus der Vergangenheit, die auf Freimaurer zurückgehen, dort erleben und dann vielleicht erkennen, Völkerschlachtdenkmal Leipzig fällt mir da ein, ja, das ist ein Symbol der Freimaurerei, was die meisten halt nicht wissen. Also da gibt es enorme Möglichkeiten und die können Sie natürlich heute viel intensiver auch nutzen als Ihre Vorgänger. Das erstmal vielleicht soweit zu diesem Teil.
Radio Frei Stadtgespräch.
Die Freimaurerreihe haben wir uns heute hier auf die Fahnen geschrieben und ich habe die Mitglieder oder einige Mitglieder von Alpha Ori, der Erfurter Freimaurerloge, hier im Studio, Herrn Siefert, Herrn Pfaff und Herrn Unbehauen. Und ich möchte jetzt mal zum Thema Motive der Freimaurerei übergehen. Ich habe gefunden, in den alten Pflichten von 1723 heißt es, der Maurer ist ein friedliebender Bürger des Staates, wo er auch wohne und arbeite. Er darf sich nie in einen Aufstand oder eine Verschwörung gegen den Frieden oder das Wohl seiner Nation verwickeln lassen. Das ist ja ein riesenhoher Anspruch, der immer genau an der Stelle kollidiert, wo Freimaurer im Dienste des Staates im Waffenrock erscheinen. Nicht nur bei den Lützowern war das so, sondern auch, wie Herr Hausberg mir heute früh gesagt hat, bei den amerikanischen Befreiungskriegen standen links und rechts Freimaurer. Wie ist das zu verstehen, dass Freimaurer doch wegen ihrer hohen Ideale sich trotzdem an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligen?
Es geht mehr um die Loyalität gegenüber dem Staat, Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir als Soldaten gerufen würden, gibt es auch Gesetze dafür, da kann man sich natürlich nicht im Verteidigungskrieg enthalten. Und daraus entstehen eben solche Missverständnisse, wobei wir, wird ja gesagt, an Aufständen beteiligen und dergleichen, also Gewalt ausüben. Das ist damit gemeint. Es hat nichts damit zu tun, zum Vaterland zu stehen. Und daraus kommen natürlich auch Widersprüche. Mhm. Toleranz hat ja auch Grenzen.
Ja, eben.
In einer gewissen Weise. Also Toleranz leben ist schon gut und richtig, aber irgendwo ist da Ende. Wenn einem der Druck von irgendwelchen, die was verändern wollen, was nicht im Interesse der Gesellschaft ist, wenn man den nicht mehr aufhalten könnte, wenn man sich nicht wehrt.
Nun habe ich mir überlegt, wenn bei den Freimaurern weltweit sind etwa 6 Millionen, glaube ich, zurzeit Brüder eingetragen. Wenn die sich alle zusammentun, wären die schon ein riesiges Fund in der Bestrebung, eine friedliche Welt aufzubauen.
Ja, wenn das so einfach wäre, wäre es vielleicht auch schon passiert. Man muss zu den Auszügen aus den alten Pflichten, die Sie gerade zitiert haben, natürlich den historischen Kontext betrachten. Der Referent Anderson, der die damals geschrieben hat, im Auftrag des neuen Großmeisters, der frisch gewählten Großloge, hat die natürlich aus seiner Sicht, aus seinem Land geschrieben, England. Und es war für solche Vereinigungen grundlegend wichtig, nicht gegen die eigene Nation und bitte auch ja nicht gegen die eigene Königin oder König aufzustehen. Und ich glaube, man muss vor allem diesen Satz ganz streng erstmal in dieser historischen Beziehung sehen. Denn wir kommen heute, so schön wie der klingt, wenn ich natürlich jetzt von unserem eigenen Land ausgehe, in dem, also zumindest wenn ich für mich spreche, mich ausgesprochen wohlfühle. Es ist ein friedliches, demokratisches Land, sehe ich so. Aber da kann ich mit dieser Regelung wunderbar leben. Aber wir haben ja auch gerade zwei Deutschlands hinter uns, ich will es mal so nennen, in dem ich sofort beim schon kurzen Nachdenken mit dieser Regelung kollidieren würde. Also ich kann bei beide Länder würde es noch geben, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die dagegen aufgestanden wären.
Das ist schon, ja, bitte. Ja.
Gut, man sollte den Satz auch im Zusammenhang sehen, ne? Denn die Hauptideale der Freimaurerei, die sind da Menschenliebe, Toleranz und Brüderlichkeit. So, und das ist eigentlich auch das, was die Freimaurerei ausmacht. Sicherlich wird es auch Konfliktsituationen geben, wo man diese Ideale nicht immer auch vertreten kann. Aber letztendlich ist es auch so, da gibt es einen Satz im Ritual, der da heißt, das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Das heißt also, jeder Freimaurer ist auch gehalten, sich an die Gesetze seines Landes und seiner Stadt und Gemeinde zu halten. So, und das ist eine Forderung, die gilt, ob das nun Freimaurer in Deutschland sind, in Frankreich, England oder Amerika, überall. Und das kann natürlich dazu führen, dass die internationale Politik dort Streitigkeiten hat und keinen anderen Weg mehr sieht, als die in Form eines Krieges auszutragen. So, und dann ist es natürlich schwierig für jeden Freimaurer, dort irgendwo seinen Dienst an der Waffe zu tun. Aber er kann das trotzdem auch unter solchen extremen Bedingungen mit Menschlichkeit und mit Toleranz und auch mit Brüderlichkeit.
Sind das Themen, die bei Ihnen in den Abenden auch diskutiert werden, dass man diese alten Pflichten in ein neueres Kleid, ein neueres Gewand bringen muss oder sich generell trennen muss?
Naja,
oder sind die unberührbar?
Man muss erst mal verstehen, zum Beispiel Toleranz, was heißt das? Tolerant zu sein gegenüber seinem Bruder, gegenüber seinen Mitmenschen, tolerant gegenüber anderen Ansichten. Die sollte man sich anhören und vielleicht daraus was nehmen, aber nicht übernehmen unbedingt. Das ist ja die Richtung der Toleranz. Aber wie ich eben gerade gesagt habe, die Toleranz hat Grenzen. Und insofern stehen wir schon zusammen in der Bruderschaft und haben natürlich die Interessen, an uns selber zu arbeiten.
Das sind also dann schon für das Territorium, für die Freimaurer in der Region auch riesige Herausforderungen gewesen.
Ja, gut, historisch und geschichtlich, da hinken wir, glaube ich, alle drei ein bisschen schwierig hinterher, weil wir sind, glaube ich, alle drei froh, nicht nochmal in der Armee dienen zu müssen. Da sind wir alle fein raus, hoffe ich jedenfalls. Und jetzt habe ich den Faden verloren, das machen wir.
Ja gut, aber man muss natürlich eins sagen, ne? Gerade auch in solchen Konfliktsituationen ist es natürlich auch wichtig, dass man miteinander spricht. So, und wenn Freimaurer am Tisch sitzen, so war das ja auch, wie der Herr Hausberg das in dem Buch schreibt, Südstaaten und Nordstaaten. Und dort saßen eben auf beiden Seiten auch Freimaurer am Tisch und haben dort für die Vereinigten Staaten von Amerika eine Verfassung verabschiedet. So, und da ist es natürlich einfacher, dort eine Gesprächsebene zu finden, als wenn man von vornherein völlig verbohrt und nur seine Interessen umsetzen will, ist es natürlich einfacher. Und es gibt ja auch Situationen, ob das jetzt, sage ich mal, in Nordirland war oder auch gerade in Nahost, wo auch mitunter Freimaurer sich begegnen, die unterschiedlichen Lagern angehören. Ich will damit gar nicht sagen, dass die Freimaurerei jetzt hier die Welt retten oder irgendwas. Aber es ist eine Basis da und eine Grundlage, weil man Respekt voreinander hat und dem anderen zuhört und dem anderen auch aussprechen lässt. Und das sind Dinge, die in der heutigen Zeit sehr oft verloren gehen. Jeder fällt dem anderen ins Wort. Und wenn man sich die Talksendungen im Fernsehen anguckt, wer am lautesten schreit und am permanentesten dort seine Meinung vertritt, der geht dann angeblich als der Gewinner aus dieser Talkshow raus.
Der wird auch gehört. Das ist entsprechend der heutigen Lebensauffassung wahrscheinlich auch so geschuldet. Aber ich denke mal, das ist auch ein Thema, über das man immer wieder diskutieren kann und muss. Zurück zu Alpha Ori. Es ist ja immer ein Problem gewesen für die Freimaurer hier in Erfurt, ein richtiges Domizil zu finden. Es gab eins in der Turniergasse vor hunderten Jahren, das ist aufgehoben worden. Das ist aber, hat sie in der ersten Sendung schon mal bewegt, die Suche nach einem Domizil. Wie ist das heute? Haben Sie eins gefunden oder gibt es da immer noch die Suchenden?
Wer kennt sich da am besten aus?
Gut, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Ne? Wie war das mit der Freimaurerei in Erfurt? Da sagte ja, dass die Mainzer damals als Partnerstadt mit ihrer Loge nach Erfurt kamen. Und dann hier die ersten Schritte auch durchführten, um dann eine erfolgreiche Loge dort zu gründen. Und da gab es auch in Mainz in der Loge harte Diskussionen, welcher Weg denn verfolgt werden sollte. Das Ergebnis dessen war eigentlich ein kompletter Bruch mit der Geschichte der Freimaurerei in Erfurt. Deshalb auch dieser Name Alpha Ori, der eigentlich überhaupt nicht üblich ist in der Freimaurerei. Ne? Da gibt es, was weiß ich, zur Treue und zur Einigkeit und drei goldene Räder und drei goldene Raben und was weiß ich nicht alles. So, aber diesen Namen Alpha Ori, den gibt es so in dieser Freimaurerei nicht. Und es war auch damals ganz klar das Ziel, dass man gesagt hat, man verzichtet auf das Logeneigentum, was dann in den 30er Jahren im Dritten Reich dann enteignet wurde. Und das war, da haben Sie recht, dieses große Logenhaus in der Turniergasse, was dann später Gesundheitsamt der Stadt Erfurt wurde. Ja. Aber mit so einer Rückübertragung von solchen Eigentum ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil dann man auch eine geeignete Nutzung für solche Häuser finden muss, diese unterhalten muss und auch betreiben muss. Und das war eine Situation Anfang der 90er Jahre, wo man ganz einfach gesagt hat, das können wir gar nicht stemmen. Das
hätte
das
Sie ökonomisch überfordert sozusagen.
Erstmal. Richtig.
Ja. Nun ist es ja auch so, also wenn man so ein altes Gebäude übernimmt, da wollen wir mal ehrlich sein, da übernimmt man ja auch ein Stückchen Historie und ein Stückchen Verantwortung für Dinge, die andere gemacht haben. Und so stehen Sie im Prinzip vor einem Neuanfang. Sie können beim Punkt Null anfangen im Prinzip, können sich auf die alten Traditionen ab und zu beziehen, müssen sie aber nicht so in der Freimaurertätigkeit hier in Erfurt weiterführen, wie sie damals gemacht worden sind. Das ist natürlich auch eine riesige Chance, die sie hier haben. Und die anderen, die in Mainz oder in Wiesbaden nicht haben, die sind ihren Traditionen verpflichtet.
Na gut, die Traditionen sind unabhängig vom Gebäude. Das muss man wahrscheinlich schon trennen. Zum Gebäude allein, wo es gerade um die Ökonomie ging, muss man wissen, dass es ja eine gewachsene Sache war. Das Logengebäude ist mit der Zeit ausgebaut worden von den damaligen Logen und die letzte große Loge, es waren wohl insgesamt drei verschiedene Logen drin und die größte hat immerhin 280 Mitglieder und dann noch ein paar kleinere Logen mit den Mitgliedern dazu. Das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer im Sinne von ökonomischen Sicherheit und Stabilität.
Auf jeden Fall. Zurück zum Logenquartier. Haben Sie jetzt eins gefunden oder sind Sie noch am Suchen?
Wir suchen immer noch. Das ist jetzt nicht so ganz primär unser Tagesgeschäft. Wir fühlen uns da noch wohl, wo wir sind, am Domplatz. Aber ich würde mal so sagen, wir sind auch für alles offen. Ja.
Das hängt das auch ein bisschen davon ab, wie groß Ihre Bruderschaft ist?
Ja, natürlich, ja. Also wie alles, was, wenn man von Eigentum oder Miete oder sonst was redet, ist es natürlich davon abhängig, was man sich leisten kann. Freimaurer ist und soll nicht am Geld hängen. Wir sind also, das hat man damals schon so, kein Club der Reichen, kein Verein von über gut Bemittelten, sondern wir sind Menschen des Alltags, aus der Gesellschaft. Also wir können natürlich nicht, ich sag mal, super Gebäude uns irgendwo hinstellen.
Keine Hochhäuser und Paläste.
Ja, genau, so schöne, wie es zum Beispiel in London gibt, wobei da sind, glaube ich, mehrere hundert Logen drin. Also das ist ein ganz anderes Kaliber auch. Ja.
Ist auch seit 300 Jahren gewachsen, ja. Und immer auch wieder Geld geflossen und wahrscheinlich niemals so in historische Konfliktsituationen gekommen, wie das hier die Logen in Deutschland gerade die auf dem Boden der ehemaligen DDR gehabt haben. Solche Konflikte hat es bei denen nie gegeben. Deswegen sieht das so alles geradlinig und glänzend aus. Ja, soweit erstmal. Also gibt es sicherlich noch ein paar Ideen oder man darf darauf warten, dass ihr vielleicht irgendwann ein Gebäude kriegt.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Alpha Ori heißt die Freimaurerloge hier in Erfurt und meine Gäste informieren, wie Freimaurerei heute gestaltet werden kann. Wie groß ist die Bruderschaft jetzt zurzeit?
Wir sind jetzt 34 Brüder insgesamt. Und davon haben natürlich ältere Brüder einen Wohnsitz weiter außerhalb. Die haben uns geholfen, unsere Loge aufzubauen. Und insofern gibt es da Doppelmitgliedschaften und so weiter. Mhm. Und der, wenn wir so wollen, der Kern unserer Loge, also die Erfurter Brüder und Umgebung, das sind etwa so 24. Mhm.
Das heißt, Sie können auf allen Ebenen auch die Logenarbeit, die Bruderschaftsarbeit vollziehen und können da also auch eine Kontinuität aufweisen.
Richtig, ja.
Wie sieht es bei den Logen aus mit Kontakten zu anderen? Also es gibt ja immer Partnerschaft oder Nachbarlogen, auch hier in Thüringen sicherlich. Wird das gepflegt? Ist das ein Kriterium für die Logen, sich mit anderen Bruderschaften da auszutauschen oder so?
Ja, wir besuchen uns ganz aktiv, gerade in Thüringen. Das andere wäre auch viel zu weit, wobei das auch vorkommt. Wir waren im September in Potsdam, bei der Potsdamer Loge. Das hängt mit einem Bruder, der bei uns Mitglied ist und der war mal dort angebunden. Und da gibt es bestimmte Freundschaften, da haben wir uns ausgetauscht und haben die Brüder besucht, einige Brüder von uns mit ihren Frauen in der Potsdamer Loge. Aber die Besuchstätigkeit, die wir so haben meistens, findet statt hier im Raum Thüringen, also hier in der näheren Umgebung. In Weimar und in Jena und in Gera und in Rudelstadt und kann man im Internet lesen, wo da die einzelnen Standorte sind. Da besuchen wir uns gegenseitig und die Brüder besuchen uns.
Also dass da nicht erst riesige Entfernungen zurückgelegt werden müssen. Das Gute liegt so nah. Ja. Also kann also aus den Erfahrungen der anderen da sicherlich aus der Nähe einiges schöpfen. Also da gibt es. Jetzt haben Sie schon einen Punkt genannt, die Frauen. Da müssen wir nochmal eingehen darauf. Das ist ja auch immer wieder ein Vorwurf gewesen bei den Freimaurern. Das sind nur die Brüder, die Männer unter sich. Aber es gibt ja auch Frauenlogen. Wie ist das Mitteldeutschland in der Zwischenzeit gediehen? Gibt es die noch? Gibt es da Bestrebungen, welche zu gründen oder wie ist die Situation?
Ja, es gibt sogar ganz in der Nähe eine, und zwar in Weimar hat sich eine Frauenloge gegründet und zu denen haben wir auch durchaus gute Kontakte, auch wenn für unsere Loge nach wie vor gilt, wie Sie es richtig gesagt haben, dass wir eine reine Männerloge sind. Freut uns das ausdrücklich, dass also auch für die Frauen Möglichkeiten sind, sich in Freimaurerisch zu betätigen.
Das bleibt aber jetzt auf Weimar beschränkt.
Für Thüringen auf Weimar beschränkt. So eine Neugründung ist immer eine schwierige Sache. Allgemein, selbst in der Männerloge ist das ein Aufwand. Es müssen sich es müssen sich erstmal ja fertige Brüdermeister finden, die Zeit haben, die Zeit opfern wollen, zusätzlich zu ihrer eigenen Loge ja noch was Neues ein paar Kilometer weit weg aufzubauen. Das war also auch für unsere Loge ein großer Kraftakt, wo wir noch heute diesen Brüdern sehr dankbar sind, die das auf sich genommen haben. Und unter denselben Eckpunkten belaufen sich dann die Frauenlogen genauso, wobei wir können jetzt natürlich nur von außen über die Frauenlogen sprechen, weil wir zwar gute Kontakte haben, wo wir natürlich da kein Mitglied sind, logischerweise, aber die Aufbauschwierigkeit ist die gleiche. Hm. Und deswegen dauert auch das mehrere Jahre, bis eine neue Loge selbstständig funktioniert und läuft. Aber mit Zentrum Thüringen, in dem Sinne dann Weimar, ist das schon ein großer Schritt getan in die Richtung.
Also man braucht dann auch Meisterinnen, Gesellinnen, Lehrlinge. Die weibliche Form weiß ich noch nicht. Der Lehrling?
Das musst du fragen. Nee, das ist das dann auch der Lehrling.
Gut. Ja. Gut, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ne? Die Frauen, das sind natürlich deutlich weniger Mitglieder als in den Männerlogen. Ne? Denn allein AF und AM sind ca. 10.000 Mitglieder hier in Deutschland. Und dann ist es natürlich für die Frauen auch deutlich schwieriger. Denn auch in Weimar sind Mitglieder von Berlin, Mitglieder von Wiesbaden, von Meining. So, und da sieht man eigentlich auch, was das heißt, erstmal überhaupt diese 7, 8, vielleicht auch 10 Leute zusammenzubekommen, um dann zu sagen, wir gründen eine Loge. So, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen und Gedanken. In Berlin, die machen es links rum und in Wiesbaden machen sie es rechts rum und zum Schluss, wie machen wir es denn in Weimar? So, da sind alle solche Sachen, wo man dann erstmal auf einen Nenner kommen muss und dann auch dann sagt, gut, wir finden hier eine gemeinsame Lösung.
Das Leben in der Loge muss ja auch für den, der hinkommt, auch immer interessant sein. Also wenn ich mich nicht wiederfinde, da gehe ich da nicht wieder hin, denke ich mal. Ja. Und das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wenn man schon in die Hierarchie eingestiegen ist, dann möchte man natürlich da sich auch wiederfinden und sich verwirklichen können. Und da muss man ja als Loge auch ein Stückchen dagegen halten oder was anderes bieten oder was Besonderes bieten.
Genau, das ist ein Punkt, wo man gut erklären kann, um was es meiner Meinung nach in der Freimaurerei geht. Das klingt nämlich zu sehr nach Bespaßung und Unterhaltung.
Ja, genau.
Und genau das ist Freimaurerei eben nicht. Ja. Wir suchen gar nichts, was uns von anderen aktiv unterscheidet. Wir wissen, dass wir anders sind. Ich sage es mal so ganz kurz. Wir wissen, dass wir anders sind. Genau das ist aber die Gefahr, dass man in der Loge etwas erwartet. Ich bin jetzt Mitglied und jetzt macht mal. Ja, ja. Freimaurerei und vor allem die Mitgliedschaft des Einzelnen lebt ganz, ganz intensiv, wenn nicht sogar vollständig von dem, was er mitbringt und einbringt. Die Gefahr besteht und das gab es und gibt es, dass auch mal jemand das Interesse verliert. Sehr oft einhergehend mit eben einer leichten, ja, des Vergessens der eigenen Versprechen, sich auch aktiv einbringen zu wollen. Auch darf man das nicht an Hierarchien festmachen. Es darf einem nicht jetzt womöglich oder mit Erreichen von Hierarchien festmachen. Die Meinung darf nicht aufkommen, dass einem langweilig wird, wenn es nicht weitergeht. Nein, es ist nicht das Weiterkommen und das Höherkommen in irgendwelchen Graden, sondern es ist eigentlich eine kontinuierliche Arbeit an sich, mit seinen Brüdern im Austausch. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann macht Spaß, dann macht es Sinn, einen völlig anderen Sinn, als ich in anderen Vereinen finde. Ich bin ja auch in anderen Vereinen Mitglied und das ist was ich woanders nicht finde. Das zieht mich her und das treibt mich an und wird mich auch weiterhin hierher treiben, denke ich.
Wenn ich das so aus meiner Beobachtung sagen darf, dann ist Freimaurerei tiefgründiger.
Freimaurerei ist eigentlich eine Lebenseinstellung. So, und ich hatte ja damals schon gesagt, ich bin schon seit über 20 Jahren Mitglied, steht auch in dem Buch. Ich war der Erste, der überhaupt in Erfurt aufgenommen worden ist und hatte das damals auch ganz bewusst gesagt. Ich möchte nicht in Mainz aufgenommen werden, ich möchte in Erfurt aufgenommen werden, weil ich Erfurter bin. So, und das Allerwichtigste bei der Freimaurerei ist eigentlich, dass man von sich aus dorthin geht, dass man selber will, dass man auch die Möglichkeit hat, mit Leuten am Tisch Gespräche und Diskussionen zu führen, die man sonst nirgendwo treffen würde. Weil jeder eine eigene Biografie hat. Jeder hat einen eigenen Lebenslauf und jeder hat auch zu bestimmten Dingen eigene Ansichten. Und das ist das Wichtige, dass man dann die Möglichkeit hat, sich miteinander auszutauschen und dann einfach mal sagt, Mensch, von dem Gesichtspunkt her habe ich das überhaupt noch nicht betrachtet, weil ich aufgrund meiner Erfahrung und meines Berufes und meiner Familie das eigentlich immer von einem ganz anderen Standpunkt aus gesehen habe. Man muss Freimaurerei auch selber erleben und man muss auch sich darauf einlassen. Und dann kann man auch daraus einen gewissen Nutzen ziehen und kann auch für sich persönlich viele Erfahrungen sammeln, die man sicherlich in anderen Vereinen so in der Form nicht sammeln kann.
Danke für dieses Resümee. Für die Hörerinnen und Hörer können wir vielleicht noch sagen, am 27. Januar wird es hier im Haus Dacheröden ab 14 Uhr eine Buchvorstellung geben, um 14 Uhr von Dr. Lutz Hausberg, Logen und Freimaurer in Erfurt. Die Versammlung ist Lesung ist öffentlich, man kann also dorthin gehen, man wird Sie auch antreffen und kann da also auch Fragen stellen. Und wir haben dann auch einen kleinen Beitrag vorbereitet von Herrn Hausberg, wie er diese Veranstaltung sieht. Meine Herren, vielen Dank für diese Informationen. Danke für das Kommen und alles Gute für Sie.
Gerne wieder.
Herzlichen Dank.
Radio Frei Stadtgespräch.
Zum Thema Freimaurerei wird es demnächst hier in Erfurt im Haus Dacheröden eine Lesung mit Dr. Lutz Hausberg geben, der ein Buch über die Freimaurer hier in Erfurt und Thüringen geschrieben hat. Und ich hatte kurz Gelegenheit, mit ihm am Telefon das folgende Gespräch zu führen. Herr Dr. Hausberg, Sie werden am 27. Januar, das ist ein Samstag, um 14 Uhr im Haus Dacheröden Ihr Buch Logen und Freimaurer in Erfurt, Faktenhintergründe und persönliche Anmerkungen vorstellen. Was haben Sie sich da vorgenommen?
Ja, da muss ich sagen, dass ich da noch etwas mit mir im Unreinen bin. Unter Lesungen, wenn ich also einen Roman geschrieben hätte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich einfach ein Kapitel aus dem Roman vorlese. Aber so ist es ja nun ein geschichtlicher Abriss über 300 Jahre. Da würde ich das doch schon gerne ein bisschen die geschichtlichen Zusammenhänge vorstellen und natürlich auch das ein oder andere einen Absatz aus dem Buch vorlesen, um mal zu sehen, wie das da so gegangen ist. Also zum Beispiel die Geschichte mit den Illuminaten, das lässt sich sehr gut vorlesen.
Zum Beispiel würde auch interessant sein, die Verhältnisse der Freimaurer zu dieser Franzosenzeit.
Zum Beispiel. Oder was mich besonders beschäftigt neben dem Buch ist das Verhalten der Freimaurer in der Nazizeit. Sie haben natürlich alle Möglichkeiten versucht, sich anzubiedern. Einzig eine Loge in Erfurt hat gesagt, wisst ihr was, Jungs, wir lösen uns auf. Und hat sich dann 1933 vor dem Verbot selbst aufgelöst. Die waren sehr gut und sehr clever und die haben ihr Vermögen so aufgeteilt, dass den Nazis eben nichts in die Hände fiel.
Also gab es da auch Leute, die weitergedacht haben?
Sehr viel, ja, ja. Aber natürlich in der Freimaurerei gab es welche, die dagegen waren, aber der Mainstream und gerade die altpreußischen Logen, staatstragend, königstreu, sie haben die Juden sukzessive rausgeschmissen aus ihren Logen. Sie haben alles, was im Alten Testament stand, teilweise rausgenommen. Also es war schon eine ziemliche Anbiederei. Aber es hat ihnen alles nichts genutzt. Hermann Göring hat sie schlicht und einfach verboten.
Dr. Lutz Hausberg liest am 27. Januar im Haus Dacheröden um 14 Uhr aus seinem Buch Logen und Freimaurer in Erfurt. Das war das Stadtgespräch für heute mit dem Thema Freimaurerei in Erfurt und Thüringen. In der nächsten Woche geht es hier weiter mit einer neuen Sendereihe. Und zwar wird sie heißen Bibliotheksdialog. Und in diesem Dialog führe ich mit dem Leiter der Bibliothek und des Archivs im Augustinerkloster, Dr. Michael Lutscheid. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.